Zwar ging es ja darum, dass wir gesagt haben, gut, vorher hat man die Hardware kennengelernt, dann da entsprechend die Maschinenbefehle, wie die ausschauen, das heißt so wie die Sachen auf der untersten Ebene aussehen, welche Komponenten wir haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja die entsprechenden Anwendungsprogramme wie Textsysteme oder Tabellenkalkulation. Und zwischendrin hat das Betriebssystem so die Aufgabe, den Rechner zu verwalten und den Benutzer bzw. den Nutzeranwendung eine sogenannte abstrakte Maschine zur Verfügung zu stellen. Das heißt also hier, die Anwendung muss nicht genau oder muss nicht jetzt die charakteristischen oder genau die Eigenschaften von dieser Hardware kennen, sondern da gibt es halt dann entsprechende abstrakte Teile, wie zum Beispiel CPU, auf der die ganzen Operationen ausgeführt werden. Dann gibt es den Arbeitsspeicher, in dem die entsprechenden Daten temporär gespeichert werden. Dann gibt es natürlich auch die Festplatte, auf der dann die entsprechende persistente Speicherung erfolgt. Und wir können uns jetzt mal so die Aufgaben von so einem Betriebssystem anschauen. Und da gibt es hier diese zwei unterschiedlichen Perspektiven, die man haben kann, nämlich dieses Top-Down oder Bottom-Up. Top-Down heißt, das ist so aus der Sicht des Nutzers, also hier aus Sicht des Nutzers. Und da geht es also hier darum, mal zu sagen, gut, die Hardware im Detail interessiert mich jetzt gar nicht, sondern man versucht, das Betriebssystem versucht da so die Einzelheiten jetzt halt vor dem Nutzer zu verbergen. Und auf diese Weise bekommt man so etwas wie eine virtuelle Maschine. Und sie programmieren jetzt nicht für den Intel-Chip mit so und so viel Gigahertz, das Ganze anders als wie mit dem Chip von Intel, der jetzt vielleicht eine höhere Gigahertz oder einen höheren Takt hat, sondern für sie gibt es eine virtuelle Maschine, die kann bestimmte Funktionen ausführen. Und damit ist das Ganze halt sehr viel einfacher zu programmieren aus der Sicht des Anwendungsprogrammierers. Also red hier vom Anwendungsprogrammierer. Die andere ist Bottom-up. Da ist es jetzt so, dass Sie hier aus der Sicht der Hardware das betrachten. Und da geht es halt darum, dass Sie natürlich hier eine Menge von Ressourcen haben oder zum Teil tritt da so der Begriff Betriebsmittel auf. Das sind also hier die zwei Begriffe, die das Gleiche bedeuten. Also man hat hier eine Menge von Ressourcen und die müssen jetzt verwaltet werden. Also einerseits hier die Verwaltung dieser Ressourcen, nämlich wann kann der oder welcher Speicher kann wann benutzt werden, welche Peripherie kann benutzt werden und so weiter. Es steuert auch die internen Abläufe, das heißt, welcher Prozess kommt dran, welche Befehle führt er aus und relevant ist das Ganze natürlich so für den Mehrbenutzerbetrieb. Und Mehrbenutzerbetrieb, da kann man hier diesen Beispielablauf einfach mal hernehmen. Wenn Sie als Benutzer Text schreiben mit dem Textverarbeitungsprogramm, parallel dazu hören Sie aber Musik. Und das ist ja ganz was Normales. Und zusätzlich drucken Sie, was Sie vorher in der Tabelle erstellt haben, das auf dem Drucker aus, eine Tabelle. Und das Ganze ist so, dass natürlich der Drucker relativ lange braucht. Da wollen Sie nicht drauf warten, sondern Sie schreiben hier bereits Ihren Text weiter. Und jetzt ist natürlich so, dass das Betriebssystem diese drei Anwendungen natürlich koordiniert. Und es muss einerseits dafür sicherstellen, dass die Musik natürlich einigermaßen in einem Ton kommt, der für den Benutzer oder Zuhörer natürlich erscheint. Das heißt also nicht im Schnelldurchgang, dass es zu schnell kommt oder auch zu langsam, wo das Ganze so dahin zieht. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Musikanwendung, ob das jetzt iTunes oder sonst irgendwas ist oder der Media Player, dass der die CPU immer dann bekommt, wenn er ihnen wieder neue, Teile von ihrer Musik auf die Peripherie schickt, nämlich zu den Lautsprechern. Und gut, da werden die Sachen immer zwischengepuffert. Und das heißt, sie haben hier so eine echte Realzeitanwendung, die nicht zu schnell und nicht zu langsam abgespielt oder beziehungsweise bearbeitet werden kann. Und auf der anderen Seite ist so, dass sie natürlich zwischendrin auf ihrem Rechner genügend Zeit haben, weiterhin Text einzugeben. Da ist aber auch so, wenn Sie hier auf der Tastatur tippen, das geht relativ langsam jetzt aus der Sicht des Nutzers. Für den Rechner gibt es zwischendrin genügend viel Zeit, anderes zu tun. Und das nutzt er halt dann, um beispielsweise die Musik zu den Lautsprechern zu schicken oder auch an den Drucker die entsprechenden Daten der Reihe nach zu schicken. Und das Betriebssystem ist jetzt die Einheit, die drei Anwendungen koordiniert und dann jedem einen richtigen Anteil gibt und bei der Musik natürlich darauf achtet, dass sie hier ein natürliches Audioverhalten hat bekommen. Und jetzt sind sie mit ihrem Text fertig, den sie mit dem Textsystem schreiben, und jetzt wollen sie den auch drucken. Den kann er natürlich nicht sofort drucken, weil sonst ist es ein Durcheinander, der da am Drucker rauskommt, sondern das Betriebssystem muss jetzt sicherstellen, dass die Tabelle zunächst beendet wird, bevor dann wirklich auch die Daten von ihrem Dokument, das heißt vom Textsystem, dann gedruckt werden. Und das ist hier sozusagen mehr Programmbetrieb. Also hier mehr Programmbetrieb. Und also hier, es laufen mehrere Programme sozusagen quasi gleichzeitig. Die laufen nicht wirklich gleichzeitig, sondern nur quasi. Dadurch, dass unter Umständen jeder bekommt immer so einen Teilbereich von Millisekunden, erscheint es dem Benutzer, als ob das alles gleichzeitig passiert. Und jetzt können wir uns nochmal hier anschauen, was so Aufgaben sind typischerweise. Das eine, es startet und beendet den Rechnerbetrieb natürlich. Dann es lädt Programme, startet sie, beendet sie. Dann das verwaltet den Arbeitsspeicher. Gerade wenn mehrere Programme existieren, die gleichzeitig oder quasi gleichzeitig laufen. Und wenn sie natürlich mehrere Cores haben, das heißt also, ihr CPU aus mehreren Cores besteht, dann bedeutet das natürlich, dass mehrere Prozesse gleichzeitig laufen. Und nicht nur verzahnt, sondern dann echt gleichzeitig. Und das heißt natürlich auch, wenn Sie mehrere Programme haben im Arbeitsspeicher, jedes Programm bekommt so einen Teilbereich vom Arbeitsspeicher. Und da muss das Betriebssystem darauf achten, dass da die Programme sich nicht gegenseitig überschreiben. Und weil sonst kommen sie halt relativ schnell in einen Fehler rein. Also wenn Sie hier so den Arbeitsspeicher anschauen, dann kann also hier das Ganze so festgelegt werden. Hier am Anfang ist das Programm P1, dann kommt das Programm P2 und dann hier hinten ist ein Teil vom Betriebssystem. Und das ist möglicherweise frei, und wenn Sie jetzt was Neues starten, dann würden Sie hier was reinpacken. Ein weiterer Teilbereich steuert die Prozessorzuteilung im Fall des Mehrprogrammbetriebs. Und das wäre jetzt sowas, wenn Sie hier nur einen Core haben, also Ihre CPU hat nur einen Core, dann heißt es, zu einem Zeitpunkt kann immer nur ein Prozess laufen. Das kann entweder P1 sein, kann P2 sein, kann aber natürlich auch das Betriebssystem sein. Das muss ja irgendwo laufen. Das läuft auf derselben CPU als wie auch die normalen Anwendungsprogramme. Und jetzt halt mit der Prozessorzuteilung wird festgelegt, wer kommt als nächster dran. Und da werden wir später noch mal ein bisschen was sehen. Dann gibt es natürlich so Grunddienste, den Transport von Daten, nämlich zwischen dem Arbeitsspeicher und den Ein-Ausgabegeräten, also hier vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte, vom Arbeitsspeicher zum Drucker oder vom Scanner in den Arbeitsspeicher. Also das wäre ja so ein Beispiel. Dann hier die Verwaltung von den Dateien, also beispielsweise auf der Festplatte. Oder natürlich auch so die Überprüfung der Zugangsberechtigung. Darf der überhaupt ein Login machen? Und klar, das Letzte spielt jetzt bei Ihnen keine Rolle zu Hause mit der Nutzungsabrechnung, wenn Sie Ihren eigenen Laptop oder PC haben. Aber wenn Sie natürlich einen größeren Rechner haben, wie beispielsweise da am LAZ, der teure Großrechner, da ist so, dass natürlich für jeden Nutzer und für jede Nutzung werden so entsprechende Daten gesammelt und dann dementsprechend wird dann die Rechnung gestellt, was Sie zu zahlen haben. Aber was natürlich auch der Fall ist, kann man unter Umständen das System optimieren, dass beispielsweise eine andere Reihenfolge von Prozessen festgelegt wird und so weiter. Also das sind so relativ simpel ausgedrückt eine Reihe von den Aufgaben, die so ein Betriebssystem hat. Und wenn man jetzt halt hier die Hardware-Software-Struktur uns mal anschauen, dann hat man natürlich hier auf der unteren Ebene die Hardware und dann hat man auf der so zwischendrin ja diese Maschinenbefehle, die die Hardware versteht und die dazu verwendet werden, um hier Operationen auszuführen. Auf der anderen Seite haben Sie die Anwendungssoftware und also wie ihr Word oder was auch immer. Und dazwischen drin ist jetzt halt hier das Betriebssystem, also das kann wir, also das hier, das Betriebssystem. Und da gibt's halt so einen Betriebssystemkern, der dann die wichtigen Funktionen für die Verwaltung der Peripherie hat, für die Verwaltung des Arbeitsspeichers, für die Verwaltung auch beispielsweise dieser Kerne, also dieser Cores, um welcher Prozess da rechnen darf. Dann gibt es klar hier diese Dienstprogramme. Also hier, das sind Betriebssystemfunktionen, die dem Benutzer zugänglich sind. Und was gibt es da so für die Möglichkeit, nämlich einmal Systemkonfigurationen einzustellen, aber dann natürlich auch solche Sachen wie Login. Das ist ja etwas, was dem Benutzer zur Verfügung steht. Wenn er sich einloggt und dann seinen Namen, Passwort eingibt und dann wird vom Dienstprogramm halt überprüft, darf der überhaupt da rein oder darf er nicht rein? Hat er ein gültiges Login oder nicht? Und andere Dienstprogramme, die Sie haben können, das wäre also beispielsweise über den Task Manager oder über die Möglichkeit, jetzt Prozesse sozusagen gezwungenermaßen zu beenden. Das heißt, wo Sie nicht über die Anwendung gehen und sagen, also Sie machen Quit, sondern Ihr Prozess irgendwas tut, er tut nichts mehr, er antwortet nicht mehr und dann gibt es ja die Möglichkeit, sogenannte Prozesse zu terminieren oder abzuschießen. Und das machen Sie auch über solche Dienstprogramme des Betriebssystems. Die grafische Benutzerschnittstelle, das ist ja etwas, wo Sie hier möglicherweise das so zur Verfügung stehen wie so ein Desktop mit Mülleimer und Dateien und Fenster und wo Sie versuchen, die Funktionen dem Benutzer jetzt hat, etwas günstiger zur Verfügung zu stellen. Und es ist ja so, dass in der Anwendungssoftware programmieren Sie ja die Nutzerschnittstelle nicht neu, sondern die Anwendungsprogramme, die nutzen natürlich hier diese grafische Benutzerschnittstelle. Und also beispielsweise die Fenster, die hier im Betriebssystem oder in der Ebene verwaltet werden, die werden zur Verfügung gestellt und dementsprechend sagt also hier die Anwendungssoftware, ich möchte den Text in dem Fenster drin haben, dann schickt es diese Information hier runter und dann wird es reingetan und auf dem Bildschirm in dem Fenster präsentiert. Wenn Sie dann mit der Maus klicken oder mit der Tastatur, dann kommt es von der Hardware her. Und dann wird halt festgestellt, in welchem Fenster gehört das dazu? Und dann wird es vom Betriebssystem zunächst und über die Benutzerschnittstelle an die entsprechende Anwendungssoftware weitergeschickt, damit die dann die Informationen mitbekommt. Den Betriebssystemkern, den können Sie unterteilen in zwei Teile, nämlich in den sogenannten hardwareunabhängigen Teil und den hardwareabhängigen Teil. Sie versuchen, alle hardwareabhängigen Teile relativ eng zu bündeln, weil das ist genau der Teil, den Sie immer wieder überprüfen müssen, wenn Sie eine neue Hardware bekommen. Und da muss überprüft werden, ob der beispielsweise der Teil neu geschrieben werden muss oder ob der Teil möglicherweise entsprechend adaptiert werden muss auf die neuen Funktionen und Eigenschaften. Der hardwareunabhängige Teil, der bleibt gleich. Das heißt, also da ändert sich nichts, wenn jetzt beispielsweise dann entschieden wird, statt dem Intel-Chip verwendet man jetzt einen Motorola-Chip oder einen AMD-Chip. Das läuft da, wenn Sie das Betriebssystem jetzt auf eine neue Umgebung, beispielsweise wenn Microsoft hergeht, das auf eine neue Umgebung portiert, dann versuchen Sie, den hardwareabhängigen Teil anzupassen an die entsprechenden Sachen. Die hardwareunabhängigen Teile, die können Sie gleich lassen. Und das Ziel von dem Ganzen ist, möglichst viel in dem hardwareunabhängigen Teil zu haben und möglichst wenig in dem hardwareabhängigen Teil. Weil damit ist das Portieren auf eine neue Hardware erheblich schneller und auch weniger fehleranfällig, wenn man das Ganze durchführt. Dann gibt's noch hier einen Punkt. Das Betriebssystem wird ja auf der Festplatte gespeichert. Die Problematik ist, das ist ja sehr groß. Und wir reden ja da von Hunderten von Megabyte von so einem Betriebssystem. Das heißt also, das ist auf der Festplatte gespeichert. Und das bedeutet natürlich, dass Sie hier ein bisschen in ein Henne-Ei-Problem reinkommen. Sie brauchen das Betriebssystem, um mit der Festplatte zu arbeiten, aber das Betriebssystem ist auf der Festplatte, also wie kommen Sie da hin? Und wie kriegen Sie Ihr Betriebssystem? Und da gibt's halt dieses BIOS, und zwar dieses Basic IO-System. Also das steht halt hier so Basic IO-System. Und das ist jetzt ein relativ kleines, ja, eine kleine Software, die ist auf einem eigenen Chip, also hier auf einem eigenen Chip. Und die Information auf diesem Chip, die wird nicht gelöscht, wenn Sie den Strom ausschalten, sondern das ist ähnlich wie bei den USB-Sticks. Die Information bleibt auf dem Chip drauf. Da gibt es jetzt unterschiedliche Chips. Da gibt es manche, da können Sie gar nichts ändern drauf, sondern das ist fest drauf gebrannt und Sie können nichts ändern. Und da gibt es andere Chips, wo das BIOS drauf ist, wo Sie bestimmte Einstellungen ändern können. Und das kennen Sie ja, wenn Sie Windows hochfahren und Sie fahren nicht den Normal hoch, sondern in dem Modus, wo Sie wirklich direkt auf das BIOS zugreifen können, wie beispielsweise die Unterbrechungsprioritäten ändern und bestimmte Systemkonfigurationen. Und da ist es jetzt so, dass diese Information, die wird am Anfang gelesen vom System. Und als erstes, was es macht, es greift auf diese Festplatte zu, und holt sich das Betriebssystem und liest das Betriebssystem in den Arbeitsspeicher rein oder wenigstens den Teil, den es benötigt. Und dann ist es so, wenn das drin ist, dann geht es erst weiter und dann geht es weiter mit dem Dienstprogramm, wenn es hingeht, also Sie können sich anmelden. Weil dann haben Sie das Betriebssystem drin. Und der Punkt ist so, wenn das hier zerstört ist, dann können Sie natürlich nicht mehr die Festplatte lesen, und dann können Sie das Betriebssystem nicht mehr einlesen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten oder andere Situationen, wo Sie das Betriebssystem nicht lesen können, wenn die Festplatte zerstört ist. Aber wenn das hier zerstört ist, dann kommen Sie gar nicht mehr zur Festplatte hin. Und deshalb ist es so, Änderungen von dem BIOS sind mit großer Vorsicht zu genießen. Und weil da können Sie wirklich das Ganze so verändern oder so Pech haben, dass Sie auf Ihre Festplatte und damit aufs Betriebssystem nicht mehr zugreifen können. Und also hier Änderungen in dem Teil wirklich nur mit Vorsicht. Und in manchen Systemen können Sie das auch gar nicht ändern. Also Sie können es ja, es gibt die Möglichkeit natürlich, dass Sie hier das Ganze überschreiben. Also entweder Sie können, es gibt die Möglichkeit, dass Sie den Chip rausnehmen können und einfach ersetzen. Es gibt zum Teil, wenn das fest eingebrannt ist, ist es sowas wie, den können Sie nur mit UV-Licht löschen und dann wieder neu draufschreiben. Normalerweise ist es so, dass das ja nicht jetzt so spezielle Funktionalitäten sind, wo man sagt, also hier, da sind komplexe Betriebssystemfunktionen drauf, sondern das ist wirklich nur, wie es hier schon sagt, Basis. Ein ganz triviales, einfaches Ding, nämlich um blockweise Daten von der Platte zu lesen. Und das ist ja etwas, was sich normalerweise eigentlich relativ wenig oder fast gar nicht ändert. Und das hat der Apple genauso. Also es ist nicht so, dass die Apple-Rechner das nicht haben, sondern jeder Rechner hat solche Sachen, wo das Betriebssystem so groß ist, dass es auf der Festplatte gespeichert wird. Nächster Punkt, Betriebssysteme im Gegensatz zu Benutzeroberflächen. Die Benutzeroberflächen sind typischerweise oder Fenster Teil vom Betriebssystem, aber es gibt auch Systeme, wo Sie die Benutzeroberflächen auswechseln können. Also gerade bei Linux konnten Sie das machen, dass Sie sagen, also hier, Sie haben hier Ihr Linux-Betriebssystem, aber Sie können unterschiedliche Benutzeroberflächen haben. Und die sind dann zum Teil auch von unterschiedlichen Herstellern gewesen. Und die konnten Sie auswechseln. Betriebssystem hier nochmal zusammengefasst. Hier bekommt man elementare Dienste. Das ist eine abstrakte Schnittstelle zur Hardware. Und Sie verwalten also hier die Ressourcen oder Betriebsmittel. Das macht dann nicht mehr der Benutzer. Und klar, der hardwareabhängige Teil, wenn Sie beispielsweise ein neues EA-Gerät haben und Sie wollen darauf zugreifen, dann wird natürlich Ihr hardwareabhängiger Teil erweitert, indem Sie beispielsweise dann die entsprechenden Treiber reinladen und damit auch dem Betriebssystem das neue Ein-Ausgabegerät in Kenntnis setzen, damit es überhaupt verwalten kann und entsprechende Informationen hinschicken kann. Also diese Treiber sind an sich für das Betriebssystem immer da, um entsprechend auch mit dem Ein-Ausgabegerät zu kommunizieren. Klar, ein Betriebssystem kann nicht alle Geräte von Haus aus kennen, weil sonst hätten Sie ein uferloses oder ein extrem großes Betriebssystem. Und Sie wollen auf der einen Seite halt doch ein bisschen ein reduziertes Betriebssystem von der Größe haben und dann nur so on demand, wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt dieses Gerät und dieses Gerät kommt neu auf den Markt, das war vorher nicht bekannt, dann müssen Sie natürlich da diese Information in diesem Treiber kommt rein oder Sie kriegen es ja normalerweise übers Netz oder mit dem Gerät, kriegen Sie es auf der CD und können es dann entsprechend in das Betriebssystem einspielen und bekannt machen. Die Benutzeroberflächen, Sie kennen es mit Fenstern, das ist dann schon so, dass Sie hier von der Nutzung her mit Maus und grafisch entsprechend halt ist. Es gibt halt den Mülleimer verschieben mit der Maus. Ziel ist es hier, was wir da so gemacht haben, die Nachbildung eines Schreibtisches. Und deshalb heißt das Ganze halt Desktop. Und vom Begriff her. Also Desk, das englische Desk heute. Aber da braucht man, glaube ich, jetzt nicht viel dazu sagen. Das kennen Sie schon. Die wesentlichen Komponenten in so einem Betriebssystem sind effektiv diese vier. Und es gibt zwar schon noch eine Reihe von anderen, aber das sind so die wichtigsten. Und das eine ist hier natürlich die Dateiverwaltung. Und das ist jetzt mehr oder weniger der externe Speicher. Also hier die Festplatte, wie beispielsweise Dateien auf der Festplatte verwaltet werden. Und Sie wollen ja die entsprechenden schnellen Zugriff auf eine Datei haben. Und das heißt also, das Betriebssystem braucht einen Mechanismus, wenn Sie den Namen von einer Datei angeben, wie findet sie die auf der Festplatte? Und die sieht ja im Grunde genommen auch so aus wie eine alte LP. Und also die magnetischen, und sie können mit mehreren Scheiben halt sein. Und das heißt, man muss mit dem Lese- oder Schreibkopf genau an die Stelle hinfahren, wo die Datei ist. Und dann würde er genau an der Stelle halt lesen, wo er dann in der Spur, wo dann die entsprechenden Sachen sind. Beim Optischen geht's ähnlich, nur ist es so, dass Sie dann halt mit dem optischen Lesegerät dahin fahren oder mit dem CD-Brenner, wenn Sie es da drauf brennen, die ganze Information, oder mit dem USB-Stick, ist vom Prinzip her ähnlich, nur natürlich haben Sie jetzt nicht mehr so die beweglichen Teile, dass sich da eine Scheibe dreht, sondern das ist halt nur so auf diesem Stick da drauf. Das ist hier, aber das Betriebssystem hilft Ihnen jetzt, die Information zu finden. Sie würden nicht sagen, geht zu der Spur 3000, da findet sich die Datei, sondern Sie geben den Namen an. Prozessverwaltung, da geht es also konkret darum, dass man hier sich überlegt, wenn Sie einen Prozessor haben und Sie haben mehrere Applikationen gleichzeitig laufen, so quasi parallel, wer darf rechnen? Und da gibt es natürlich hier so eine ganze Menge. Es gibt diese Benutzerprozesse und diese Systemprozesse. Und wenn wir hier mal rausgehen und sich das anschaut im Task Manager, dann sehen Sie ja hier, das ist jetzt die Anwendung, die läuft. Wenn Sie einen Prozess hier haben, jede Ausführung einer Anwendung wird in einen Prozess abgebildet. Wenn ein Programm ausgeführt wird, dann wird ein entsprechender Prozess generiert. Und das wäre dann hier sogenannter Benutzerprozess. Jetzt sehen Sie natürlich hier eine ganze Menge anderer Prozesse, die hier entsprechend laufen. Und das sind hier alles das Gyro-Tool ist auch ein Anwendungsprozess und das WinVC ist auch nochmal einer. Aber der größte Teil hier sind alles Systemprozesse und Systemprozesse sind Prozesse vom Betriebssystem, die es für einen Ablauf benötigt. Also hier die Real Schedule, das heißt also, wo Sie entsprechend so ein Scheduling machen von denen, wer darf wann rechnen. Also hier, da gibt es eine ganze Menge oder es gibt welche, die mit dem Netzwerk kommunizieren. Und also gerade so die SV-Host fallen da drunter. Also hier gibt es eine ganze Menge und natürlich auch diesen Leerlaufprozess. Und dieser Leerlaufprozess, das sieht man jetzt halt, der hat über 90% der Zeit läuft der. Nämlich der Browser, der Internet Explorer macht ja nur was, wenn ich hier entweder mit der Maus oder mit dem Zeigestab oder übers Keyboard was eingebe. Und sonst macht er ja nichts. Der wartet ja immer nur, dass er irgendwas machen kann. Und der Leerlaufprozess, das ist genau der, den wir bei der Rechenarchitektur kennengelernt haben, der dieses No-Operation ausführt, also dieses NOP. Und man sieht also hier in unserem Fall, sind über 90% ist Leerlauf. dann wird gar nichts gemacht. Und Sie können sich das ja mal so anschauen, bei mit Ihrem Laptop oder Notebook, was da so alles passiert. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Genau, also hier Systemprozesse, das sind Prozesse vom Betriebssystem. Und Benutzerprozesse sind welche, die der Benutzer gestartet hat. Dann gibt's hier die entsprechende Speicherverwaltung, aber das ist jetzt hier der flüchtige Speicher. Also hier flüchtiger Speicher. Und das ist genau das, was im Arbeitsspeicher drin ist. Also hier der Arbeitsspeicher. Und wenn Sie da keinen Strom mehr drauf haben, dann verschwindet die Information natürlich. Und das ist genau das, wo man dann sagt, ja, da kaufe ich mir jetzt halt einen Speicherausbau von 2 oder 3 Gigabyte oder 4 oder 8, je nachdem, was Sie halt investieren wollen. Das ist aber ein flüchtiger Speicher. Und jedes Programm bekommt halt so einen Anteil von diesem Speicher, den es zur Ausführung benötigt. Und dann gibt's halt noch so die Ein-Ausgabe-Verwaltung, also hier die Geräteeigenschaften, und da spielen also hier diese Treiber, also hier Treiber oder Treiber spielen hier eine Rolle, weil die konkret damit halt eng verbunden sind, um auf die Geräte zuzugreifen. Gut, das sind so die wichtigsten Komponenten. Und jetzt gibt's halt so aktuelle Betriebssysteme, die hier zur Verfügung stehen. Klar, wenn Sie hier auf Notebook- oder PC-Ebene sind, dann haben Sie natürlich hier Sachen wie DOS, Windows oder macOS. Da kann man natürlich auch Linux dazu rechnen. Linux ist aber so auch für Serverbetriebssysteme, das heißt also nicht auch für größere Rechner, die beispielsweise ihre Dateiserver, wo ihre Dateien zentral auf dem Hochschulgelände verwaltet werden. Dann gibt es natürlich sogenannte Großrechner wie MVS oder BS2000 von Siemens. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Also MVS gibt es auf jeden Fall noch. Aber bei Siemens weiß ich es jetzt nicht. Und dann gibt's natürlich so für die Handhelds, PalmOS, Windows Mobile, aber dann auch Android auf den ganzen Google-Handys oder iOS auf den iPhones. Das sind alles Betriebssysteme, die da drauf sind und die speziell jetzt halt für die Handhelds halt verwendet werden. Und man sieht also hier schon, dass es ein relativ breites Spektrum gibt. Und wenn man sich hier das Linux anschaut, das finden Sie hier da drauf, auf den Arbeitsplatzrechnern oder Arbeitsgruppenservern. Das finden Sie auf den größeren Servern. Das finden Sie aber auch auf den Hochleistungsrechnern, haben wir ja gesagt, auf dem LAZ. Da läuft auch Linux drauf. Und wenn Sie Android anschauen, dann ist so, dass hier im Android ein Linux-Kern drin ist und dann obendrauf sind bestimmte andere Funktionen, die also für Ihr Smartphone verwendet werden. Das heißt also, in Linux hat ein sehr breites Spektrum. Dagegen Windows Mobile und Windows sind zwei unterschiedliche Betriebssysteme. Und da gibt's jetzt schon so die Tendenz, dass also hier beispielsweise, dass da so ein eher nahtloser Übergang zwischen den unterschiedlichen Varianten stattfinden soll, wobei natürlich Windows Mobile immer eine abgespeckte Version ist von dem regulären Windows. Weil so viel Arbeitsspeicher haben Sie ja da drauf gar nicht auf so ein Handheld oder Smartphone. Ein wichtiger Teilbereich, den wir uns noch anschauen können, ist so die Dateiverwaltung. Und Dateiverwaltung, die geht's also hier darum, um die externen Speichermedien. die interne Speicherverwaltung im Arbeitsspeicher, die würde ich jetzt mal weglassen. Die würde ich also hier in der Vorlesung nicht durchgehen, weil das einfach zu sehr in, ja, sage mal, nicht Hardware, aber zu nahe an Hardware-nahen Funktionen eigentlich ist. Das würde man an sich jetzt hier weglassen. Dagegen mit Speichermedien auf der Festplatte haben Sie natürlich immer zu tun, weil Sie ja Ihre Dateien speichern bzw. Ihre Dateien lesen wollen. Das Ganze ist so, dass Sie auf der einen Seite, wenn Sie sich ja das anschauen mit einer Festplatte, mit einer magnetischen Festplatte, dann wird das Ganze so in Sektoren verwaltet, also ähnlich wie Sie das von den Schallplatten hier kennen. Ich hoffe ja schon, dass Sie noch wissen, was eine Schallplatte ist. Und also eine LP. Und das sieht also ähnlich aus. Und da ist es so, dass Sie hier Dateien natürlich haben, die einerseits einen Namen haben, dann aber auch so Attribute. Darunter fallen so Sachen wie, wer hat die Datei erzeugt, wann wurde sie erzeugt, wann wurde sie letztes Mal geändert, darf man da drauf lesen zugreifen, darf man da drauf schreiben zugreifen. Sie können ja so Dateien sperren, wo Sie sagen, die darf nicht mehr verändert werden. Da gibt es so ganze Menge so Attribute, die Sie da mit verbinden können. Und dann ist natürlich so, dass der Inhalt eine Rolle spielt. Und der ist so, das ist einfach eine Folge von Bytes, die auch auf der Festplatte gespeichert werden. Und das Ganze ist jetzt nicht so, dass das jetzt in der Datei so drinsteht, wie es hier dargestellt wird, sondern wenn man hier das sich anschaut, dann habe ich eine Folge von Bytes. Und dann kommt hier sowas wie ja Neuzeile. Dann geht's hier weiter. Dann kommt hier Neuzeile und so weiter. Also das Ganze ist einfach eine ganze Folge von, eine Sequenz von Bytes. Und wie diese einzelnen Bytes jetzt interpretiert werden, das hängt jetzt von dem jeweiligen Anwendungsprogramm ab. Es kann sein, beispielsweise jetzt der Browser, der weiß, wenn er hier dieses Byte beziehungsweise die zwei Bytes bekommt, die Neuzeile entsprechend, dann weiß er, okay, ich muss hier eine neue Zeile hier einfügen, um damit die entsprechende Darstellung am Bildschirm zu haben. Es kann ein anderes Programm haben, das diese Byte-Kombination, mit der nicht weiß, was es anfangen soll, dann würde das Ganze einfach so der Reihe nach weitergeschrieben werden. Also hier, das Wichtige ist, in den Dateien steht das Ganze nicht so drin, wie man sich das beispielsweise jetzt hat am Bildschirm sieht, sondern das Ganze ist nur eine Folge von Bytes. Und die Interpretation hängt vom jeweiligen Programm ab. Also hier die, man kann sagen, Interpretation hier abhängig von Programm. Und das kann als Text interpretiert werden, als Zahl, als Bild oder auch als Folge von Maschinenbefehlen. Und Sie können natürlich mal versuchen, Sie kennen ja die Dateiendungen, wenn Sie sagen, okay, das heißt Bild.jpg, dann weiß das Betriebssystem, okay, da brauchen Sie ein Bildprogramm. Sie können dann natürlich einmal hergehen und können sagen, Sie ändern einfach das JPG hinten dran und machen .doc draus und schauen, was dann passiert. Und sicherlich kriegen Sie nicht das Bild, sondern irgendwas anderes. Es kann sein, dass er mit dem gar nichts anfangen kann und das Word-Programm hört gleich auf. Dann gibt es natürlich auch, wenn Sie mit Linux das anschauen, diese Texteditoren wie Vi oder Emacs, und der interpretiert das schon und der liefert Ihnen dann einfach einen Bytestrom. Und dann können Sie selber schauen, was Sie damit machen. Und also hier, die Interpretation ist immer von dem jeweiligen Programm abhängig, der die Datei aufruft und das interpretiert. Was hat man so für Operationen mit Dateien, die da zur Verfügung stehen? Natürlich lesen und schreiben. Sie können es auch ändern. Sie können es kopieren. Sie können den Dateinamen ändern oder Sie können die Attribute, die Dateiattribute ändern. Und beispielsweise, dass Sie sagen, ja, die Datei, die ist jetzt fertig editiert, die darf nicht mehr geschrieben werden, sondern die steht nur mehr lesend zur Verfügung. Die Dateisysteme, klar, das kann man auch ein bisschen kürzer machen, weil das kennen Sie hier. Der Zugriff erfolgt durch logische Namen statt durch Adressen auf der Festplatte. Aber ich brauche hier vom Betriebssystem eine Abbildung vom logischen Namen, also hier logischer Name, auf physikalische Adresse hier. Und das wird als Teil von dem Dateimanagementsystem oder von der Dateikomponente des Betriebssystems halt gemacht. Weil der Zugriff, wo das Ganze dann auf der Festplatte ist, das geht natürlich über physikalische Adressen. Und da wird also genau dann festgelegt, in welcher Spur ist das Ganze, beziehungsweise in welchem Sektor ist das Ganze und welcher Spur. Und dann wird genau an der Stelle halt dieser Lesekopf hingefahren und dann wird der Block, den man lesen will, gelesen in den Arbeitsspeicher rein, und damit der zur Verfügung steht für die weitere Verarbeitung. Und Sie brauchen also vom Betriebssystem her, beziehungsweise vom Dateisystem, so die Abbildung vom logischen Namen auf die physikalische Adresse. Und da ist auch dann so ein Punkt, wenn beispielsweise die Tabelle, die die Zuordnung durchführt, zerstört ist, dann ist zwar die Information auf der Festplatte noch da, aber im Normalfall nicht mehr so ohne weiteres zugreifbar. Und das heißt, man braucht dann sehr viel interne, ja, so Spezialsoftware, um rauszufinden, wo sind welche Informationen gespeichert. Und im Normalfall macht das Betriebssystem halt über das, wenn das kaputt ist, dann kommen Sie an die Dateien nicht mehr so ohne weiteres ran. Sie haben hier, das sind so die Funktionen, die haben wir vorher schon gehabt. Append ist noch ein Punkt, den man ansprechen kann, und zwar einfach anfügen. Also das würde bedeuten, Sie können in der Datei nichts mehr zwischendrin reinschreiben, sondern immer nur hinten anfügen. Sie können hier Dateien in Verzeichnissen zusammentun. Also hier mit Ihrem Explorer kennen Sie das Ganze ja. Sie haben so die Wurzel mit dem C. Sie können hier Verzeichnisse einführen und dann wieder drunter entsprechend Unterverzeichnisse, bis Sie dann irgendwann in den Dateien landen. Aber Sie können natürlich hier auch bereits Dateien dran haben. Also die können auf jeder Ebene Dateien, auch bei der Wurzel. Und damit können Sie auf Dateiebene, und zwar hier einen Zugriffsschutz auf Dateiebene. Und immer auf der gesamten Datei. Und das haben wir ja auch bei den Datenbanken noch angesprochen, dass wenn wir die gesamten Informationen einer Datenbank in einer Datei reinschreiben würden, dann können wir auf dieser Datei den Zugriffsschutz definieren. Problem ist so, wenn wir aber einen Zugriffsschutz auf Teile von den Daten innerhalb der Datei machen wollen, dann können wir das nicht. Es gibt immer nur den Schutz auf der Dateiebene als Gesamtes. Wenn wir das auf Inhalte machen wollen, auf Teile von Inhalten, dann muss man möglicherweise die Datei in Teildateien zerlegen, in kleinere Dateien, oder sich überlegen, mit einer Datenbank zu arbeiten. Was haben wir für so Informationen für Dateien? Da gibt es halt hier den Namen, die Größe, den Typ und dann Informationen, wann es geändert worden ist. Und dann gibt es halt so Attribute, die da zur Verfügung stehen. Also das A steht zu Archivierende, also bereit zum Sichern. Das heißt also, wenn Sie Sicherungen erstellen, und also zu archivierende Datei. Und dann gibt's natürlich so diese Hidden Dateien. Das macht man sehr gerne bei Betriebssystemen, weil man da vermeiden will, dass möglicherweise der normale Nutzer aus Versehen die Datei löscht, die also gerade zentral für das Betriebssystem ist. Und da ist es ja so, dass man oft, wenn man irgendwie Probleme mit der Platte hat, dass man zu wenig Platz hat, dass er durchgeht und sagt, da werfe ich jetzt mal Sachen weg, die ich nicht brauche. Und dann ist natürlich das eine große Gefahr, dass er Betriebssystemdateien wegwirft und sagt, na, die kenne ich überhaupt nicht. Und das werfe ich natürlich sofort weg. Und damit habe ich wieder Platz. Aber da geht möglicherweise das Betriebssystem nicht mehr. Also da gibt es eine ganze Menge von solchen Attributen. Aber die meisten würde ich jetzt da gar nicht durchgehen. Eins, was man noch mal kurz anschauen kann, das ist so die physikalische Speicherung. Und klar, Sie haben natürlich hier, das ist Ihre Platte, und Sie haben also hier so Sektoren. Also das Ganze wäre also hier so ein Sektor. Und gut, das kann ich jetzt nicht so gut malen, das sind ja diese Spuren da. Also die überlagern sie natürlich nicht, gell? Und die sind natürlich auch ein bisschen runder und nicht so eckig. Aber das ist da, wo die Information halt drauf gespeichert wird. Und die Information auf der Festplatte wird immer als Folge, also als Bytefolge gespeichert, wobei man das Ganze nochmal unterteilt in sogenannte Blöcke. Und jetzt kann man hier hergehen und sagen, also hier, das ist ein Block von hier bis hier. Dann kommt hier der nächste Block und so weiter. Sie haben hier die ganzen Blöcke. Und in jedem Block wird die Information wieder als Folge von Bytes gespeichert. Und die Blockgröße, die hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab. Und da gibt's halt so Größen wie 1 Kilobyte, dann könnten Sie auch sagen, ja, 16 Kilobyte, dann könnten Sie ja sagen 32 Kilobyte. Was würden Sie jetzt sagen, ist es besser, wenn die Blöcke größer sind? Und das hat, nein, so wie man so rausgehört hat, das hat damit zu tun, dass hier die Vergabe immer von ganzen Blöcken ist. Und das heißt natürlich, wenn Sie sagen, Sie wollen nur eine Zahl speichern, die ist ja relativ überschaubar, das ist ja relativ wenig. Und jetzt haben Sie hier für die Datei, in die Sie das speichern wollen, dann müssen Sie natürlich in dem Fall einen Block nehmen mit 32.000 Bytes. Das heißt, von den 32.000 Bytes brauchen Sie 4 Bytes für Ihre Zahl. Die restlichen Bytes sind alle frei. Die sind alle leer. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt hergeht und ich speichere viele solche Dateien mit nur einer Zahl drin, dann ist über kurz oder lang ist mein Speicher voll, ohne dass man das Gefühl hat, ich habe viel gespeichert. Weil das meiste ist frei. und leer, wird aber auch nicht mehr vergeben, weil nämlich immer nur ein ganzer Block vergeben wird. Ja, also wenn Sie es auf mehrere Blöcke verteilen, gibt es natürlich jetzt die zwei Situationen, wie man danach bei dieser File Allocation Table auch sieht, der erste Teil in dem Block gespeichert ist, der zweite in dem, der dritte Teil in dem, wenn das konsekutiv gespeichert wird, dann braucht es nicht länger. Weil dann ist es so, dass dieser Lesekopf der Reihe nach einfach die Daten lesen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, der erste Teil ist hier, der zweite Teil ist ja auf dieser Spur, der dritte Teil ist hier. Das heißt, das Ganze ist wüst verteilt auf der Festplatte. Und dann ist es so, dass er natürlich mit diesem, das wäre ähnlich so wie mit Ihrer Schallplattennadel, wenn Sie das vorstellen, die müsste ständig immer hin und her fahren und schauen, wo das Lied weitergeht. Und das ist genau das, was dann Zeit kostet. Der nächste Punkt vielleicht noch mit den 32 Kilobyte. Die Vergabe ist einerseits immer in ganzen Blöcken. Der Punkt ist aber auch, wenn Sie beispielsweise, haben wir ja gesagt, ich habe auf der einen Seite den Arbeitsspeicher und dann habe ich hier meinen EA-Controller, hier habe ich meinen Bus, hier hängt da meine CPU da dran an dem Bus und dann habe ich hier meine Festplatte, die hier dran hängt. Also hier die Disk. Und jetzt ist es so, dass wenn Sie beispielsweise jetzt hier sich überlegen, ich muss jetzt eine Variable lesen und die Variable ist in diesem Block da drin, dann ist es so, dass nicht diese eine Variable übertragen wird über den ganzen Weg hier rüber, sondern es wird hier immer blockweise übertragen. Und wenn ich natürlich hier einen 32 Kilobyte Block habe, dann übertrage ich natürlich 32 Kilobyte. Also wenn er voll ist. Dagegen, wenn er natürlich leer ist, dann wird nicht so viel übertragen. Aber wenn er voll ist. Und das heißt also, relativ lange wird das Ganze blockiert. Wenn ich nur 1 Kilobyte Block habe, dann wird nur diese 1 Kilobyte übertragen. Möglicherweise, wenn ich die ganze Datei haben will, dann spielt es keine Rolle, weil übertragen hätte ich sowieso müssen. Wenn ihr dagegen immer nur einzelne Teile haben will, dann spielt es sehr wohl eine Rolle. Der hat eine Tabelle beispielsweise in dieser File Allocation. Genau, da kommt man mit dieser FAT, kommt man nochmal drauf. Da findet man das. Also hier, deshalb spielt es hier so eine Rolle, dass man hier natürlich so einen Kompromiss macht, wie groß will man das haben und daher ist die Tendenz eher so in dem Bereich oder 8 Kilobyte und nicht bei den 32 Kilobyte. Auf ein anderer Punkt, den man ja auch kennt von Windows her mit den Partitionen. Sie können ja eine Festplatte unterteilen in Partitionen und jede Partition verhält sich ja dann wieder wie eine eigene Festplatte. Und die tut so, als wie wenn sie eine eigene Festplatte ist und die hat so eine Datei-Allokationstabelle drauf, also dieses FAT oder FAT32, je nachdem. Und dann kommen hier die ganzen Dateiblöcke, wo die entsprechende Dateiinformation gespeichert wird. Und zusätzlich ist dann noch so Boot-Information drauf, wenn beispielsweise von dieser Partition gebootet werden kann oder nicht. Und das würde also hier drin stehen. Hier würde dann so Zusatzinformation drin stehen, wie beispielsweise die Festplatte überhaupt aufgebaut ist. Weil das Betriebssystem muss natürlich wissen, dass hier beispielsweise diese Festplatte in diese drei Partitionen unterteilt ist. Was man natürlich nicht machen sollte, dass man sagt, also okay, diese Partition 2 ist meine Sicherungsplatte für diese Partition. Das nützt nur was, wenn Sie Softwarefehler handhaben wollen, dass sie beispielsweise durch einen Softwarefehler diese Partition möglicherweise zerstören. Wenn sie Hardwarefehler haben und die ganze Festplatte kaputt geht, dann ist natürlich diese Partition nicht mehr zugreifbar und ihre Sicherungspartition auch nicht mehr. Also hier Sicherungen auf der gleichen Festplatte sind in vielen Fällen effektiv ja wertlos, weil sie dann bestimmte Situationen halt nicht mehr behandeln können. Ein Punkt vielleicht auch noch, die Information von diesem Bootsektor ist jetzt hier nur an einer Stelle eingetragen, ist aber oft so, dass es noch über bestimmte Teile von der Festplatte verteilt ist. Das heißt, dass diese Information nicht nur einmal da ist, sondern mehrmals. Das heißt, Sie haben so eine redundante Speicherung. Und es hat damit zu tun, wenn mal ein Block nicht mehr lesbar ist, dass die Information an anderer Stelle nochmal gespeichert ist und man holt sich das von der anderen Stelle. Und wenn Sie ja, und zwar verteilt, weil oft das mit den Blöcken an manchen Stellen sind dann Blöcke zerstört, meistens dann oft immer so ein paar hintereinander. Und das ist halt so essentielle Information, die Sie dann ganz gern natürlich längere Zeit haben wollen. Wie schaut das mit dieser FAT oder File Allocation Table aus? Und da ist es so, dass Sie hier auf der einen Seite die Blocknummer haben und dann haben Sie so eine Tabelle. Und zusätzlich haben Sie hier eine Tabelle, die eine, also hier, was Sie noch brauchen, das ist dann sowas, so eine Tabelle, wo hier der Name steht, Name und erster Block. Das brauchen Sie zum Einstieg. Und wenn Sie jetzt hier anschauen, die Datei A, dann ist so, dann weiß man also hier, der Einstieg für Datei A ist hier, der Block Nummer 2. Das ist jetzt nicht, das ist nur in der FAT. Und wir haben ja vorher gesagt, wenn wir unsere Platte anschauen, dann ist ja so, dass hier vorne diese FAT ist, also genau der Teil, und hier kommt dann der Block 0, dann hier der Block 1, dann hier der Block 2, der Block 3, also genau diese beispielsweise diese 1K oder 8K Kilobyte oder 16 Kilobyte. Die kommen ja hier. Hier ist nur, dass man sagt, hier mit FAT 16 kann man also sagen, diese Zelle ist 16 Bit. Und jetzt geht's so mit der Datei A. Dies gibt man also hier diese andere Tabelle, die auch hier auf der Festplatte gespeichert ist, vom Dateiverzeichnis, gibt man den Einstieg zum ersten Block. Im ersten Block, da steht jetzt nicht, wo ich den finde, sondern jeder Block hat einen fixen Platz auf der Platte. Das Betriebssystem weiß genau, wo der Block 0, 1, 2, 3, 4 ist. Also da ist keine Wahl, wo das ist, sondern das ist genau an der fixen Stelle. Und da steht jetzt drin, was der nachfolgende Block in meiner Datei ist, nämlich der Block Nummer 3. Das ist genau, steht hier drin. Dann, wenn ich bei dem zweiten bin, bei dem zweiten Block, da steht hier drin, das ist hier der Block Nummer 4 ist der nächste. Und jetzt steht hier eine negative Zahl drin. Und das heißt also hier negativ, also hier kleiner 0, das heißt, die kein weiterer Block. Und jetzt kann man hier so noch entsprechende fürs Dateisystem so Unterschiede, ob man da minus 1, minus 2, minus 3 hat, wo es unter Umständen bestimmte Sachen noch auswertet. Aber für uns interessant ist nur, wenn hier jetzt ein Negativ drinsteht, heißt es, die Nummer 4 ist der letzte Block von der Datei A. Es gibt keinen Nachfolger. Und bei B hat man also hier den Einstieg, nämlich hier bei 5, der nächste ist 6, dann der nächste ist hier 8, dann der nächste wäre hier 9 und so weiter. Das heißt also, auf die Weise bekommt man die Information, wo die entsprechenden Daten gespeichert sind von meiner Datei. Und das geht hier über diese FAT. Und der Punkt ist halt jetzt hier mit FAT 16, FAT 32. Mit FAT 16 habe ich halt 2 hoch 16 verschiedene Blöcke. Mit FAT 32 habe ich halt 2 hoch 28, also Normalfall, gut, 2 hoch 32 sind es jetzt nicht, sondern 2 hoch 28 Blöcke. Und wenn ich jetzt bei FAT 16 hier anschaue, dann schwankt das Ganze von 500, also Blockgröße von 512 Byte bis zu 32 Kilobyte. Wenn man 32 Kilobyte hernimmt, dann ist Ihre Festplatte oder Ihre Partition maximal 2 Gigabyte. Im Block Nummer 7, da hört sie nicht auf. Also die Folge, was Sie anschauen, ist nur, was steht hier? Da steht 6 drin, die Zahl 6, der Block 6. Und das heißt, der nächste Block ist der Block 6. Dann gehen Sie rein in den Block 6, da steht drin 8. Dann ist so, dass der nächste Block ist dieser hier, der 8. Denn in dem Block 7, da könnte jetzt auch eine andere Nummer drin stehen. Minus bedeutet, dass dieser Block frei ist. Oder dass hier ein anderer ist. Und das ist genau der Punkt, was man mit diesem, wenn Sie so eine Defragmentierung machen von Ihrer Festplatte, dass man versucht, diese Blöcke, die eine Datei hat, möglichst alle hintereinander zu haben. Dass man also sagen kann, der nächste, 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 das heißt, man geht nur von Zelle zu Zelle und springt nicht in der FAT-Tabelle wild hin und her. Und dann gibt's ja auch dieses NTFS, das in Windows verwendet wird, aber auch von anderen. Da können Sie 2 hoch 40 verschiedene Blöcke. Und daraus kriegen Sie dann so eine Größe von 256 Terabyte. Das ist jetzt nur etwas, wo Sie sagen können, okay, die so eine 256 Terabyte Platte, die kauft man sich jetzt noch nicht so. Also ein oder ein paar Terabyte, ja, das, aber 256 ist dann schon ein bisschen größer, was man normalerweise zu Hause nicht hat. Aber das können Sie mit so einem NTFS auch verwalten, ohne dass Sie es in Teile zerlegen, Ihre Platte. Der nächste Punkt, dass Sie hier Prozessorverwaltung und Prozessorzuteilung, wichtig ist so, dass wir ja vorher gesagt haben, die Ausführung oder der Ablauf eines Programms ist ein Prozess. Und man kann also hier sagen, Programmausführung, das entspricht oder das bedeutet hier ein Prozess. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, beispielsweise, wenn Sie ein Programm auf der Festplatte gespeichert haben und Sie doppelklicken dieses Programm mehrmals, dann wird jedes Mal ein neuer Prozess gestartet. Gut, es gibt Ausnahmen, wie in Word wird das nicht mehr so gemacht. Früher ist es so gemacht worden, dass mit jedem Doppelklick auf die Anwendung auf der Festplatte wurde ein eigener Prozess gestartet. Und in dem wurden dann die entsprechenden Maschinenbefehle des Programms ausgeführt. Das heißt also hier, man kann sagen, ein Prozess ist ein Programm in Ausführung. Und das ist also was Dynamisches. Und ein Prozess hat einen Zustand, also der beschreibt diesen Prozess. Und das Ganze ist dann so dieser Prozesskontrollblock und der beschreibt also auch den Kontext. Und da geht es also darum, beispielsweise, ja, wo im Arbeitsspeicher das Ganze gespeichert wird. Das ist ja, wenn das Programm auf der Festplatte ist, ist das ja irrelevant. Weil wenn ein Programm nicht ausgeführt wird, dann ist es dann nicht im Arbeitsspeicher drin und dann ist es irrelevant. Und sondern die Zuteilung, wo im Arbeitsspeicher das gespeichert wird, ist für den Prozess relevant. Und das ist aber dynamisch unterschiedlich. Also es kann an unterschiedlichen Stellen natürlich sein. Dann natürlich auch so der aktuelle Zustand. Hier aktueller Zustand. Da kann man danach nochmal drauf. Nämlich rechnet der gerade oder wartet der auf eine Eingabe beispielsweise von der Tastatur. Also hier gibt es ganz verschiedene Zustände. Und dieser Kontext, der wird in dem Prozesskontrollblock verwaltet und der wird vom Betriebssystem gemanagt. Und jedes Mal, wenn ein Programm ausgeführt wird, wird so ein Prozesskontrollblock erzeugt für diesen Prozess. Das Ganze ist eine Verwaltungseinheit des Betriebssystems, so ein Prozess. Und da gibt es natürlich auch so hierarchische Beziehungen. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich kann einen Vaterprozess haben, kann natürlich genauso gut sagen, einen Mutterprozess, und der hat Kinder. Und der kann natürlich mehrere Kinder haben. Und das heißt, also was muss man sich da vorstellen? Ein Prozess startet wieder andere Prozesse. Und das ist ja aber ganz was Typisches bei Systemprozessen. Der Login-Prozess, der startet wieder andere, die Shell, den Shell-Prozess, in dem Sie was eingeben können. Der startet wieder diese Anwendung, die Sie starten wollen, mit der Sie arbeiten wollen. Das heißt also, man hat hier Vaterprozesse und Kindprozesse. Und jetzt habe ich hier dieses Asynchron und Synchron. Wenn der Vaterprozess also hier synchron läuft, dann kann man sich das so vorstellen, der Vaterprozess startet seinen Kinderprozess, wartet, bis sie fertig sind, die melden zurück das Ergebnis und verschwinden dann wieder und dann macht der Vaterprozess weiter. Dagegen, wenn das asynchron ist, dann ist so, der Vaterprozess setzt seine Kinder in die Welt und macht eigenständig weiter. Und dann laufen im Grunde genommen Vater- und Kinderprozesse parallel. Die können jederzeit wieder Daten untereinander austauschen, aber es ist so, dass hier Vater- und Kindprozesse halt parallel laufen. Und im asynchronen Fall, im synchronen startet er sie, wartet, bis sie fertig sind und macht dann wieder weiter. Was haben wir hier noch? Und zwar jeder Prozess arbeitet in meinem eigenen Teil des Arbeitsspeichers. Also jeder Prozess bekommt so einen Anteil. Das haben wir ja vorher schon mal gesagt. Nämlich, wo wir gesagt haben, hier, wenn das hier der Arbeitsspeicher ist, im ersten Teil ist der Prozess 1, im zweiten ist der Prozess 2 und im dritten ist der Prozess 3. Und das Wichtige ist so, dass das Betriebssystem jetzt dafür Sorge trägt, dass der Prozess 1 nicht in den Arbeitsspeicherbereich von Prozess 2 reinschreiben kann. Und das ist genau so ein wichtiger Teil vom Betriebssystem, dass es hier so Sperren aufbaut. Und das war manchmal, ich weiß nicht, wir hatten von Ihnen schon noch mit Windows 98 gearbeitet und Windows 95. Da gab es ja öfters Abstürze. Die waren ja so an der Tagesordnung. Und das Ganze war nicht jetzt so, dass das Betriebssystem an sich der Verursacher war, sondern das Einzige, oder was so ein wichtiger Teilbereich von dem 98 und 95 war, dass dieser Teil hier, dieser Schutz, löchrig war. Und jetzt gab es natürlich hier auch einen Teil, wo man sagt, wo das Betriebssystem drin ist. Und da war es so, dass dann passiert ist, dass ein Prozess, der schlecht programmiert war, der kam durch diese Löcher dadurch und hat beispielsweise beim Betriebssystem was reingeschrieben. Und dadurch ist natürlich so, dass das Betriebssystem falsche Daten hatte und es stand nicht mehr die korrekte Information drin und das hat dann zum Teil zum Absturz geführt. Und das ist genau das, was beispielsweise jetzt bei Unix und Linux dann wirklich sehr konsequenter, diese Löcher waren sehr viel weniger vorhanden oder gar nicht. Und das ist auch das, was man dann bei Windows NT und bei den nachfolgenden, auch bei Windows XP, waren diese Löcher im Grunde genommen auch in dem Maße oder nicht mehr vorhanden. Und wenn man natürlich Windows XP anschaut, das stürzt erheblich weniger ab, als wie beispielsweise Windows 95 oder Windows 98. Und das hat mit ein Grund, waren diese löcherigen, der löcherige Schutz vom Arbeitsspeicher. Dann hat man natürlich hier auch die Situation, dass die Prozesse über Nachrichten kommunizieren. Und das am Punkt auch, ein Prozess kann eine Nachricht an P2 schicken, also P1 an P2. P1 darf nichts hier drin verändern, sondern der muss eine Nachricht schicken. Die Nachricht wird vom Betriebssystem verwaltet. Das ist dann ungefähr so, als wenn man sagt, ich habe eine Person und Sie haben zwei Personen, die wollen sich gegenseitig Nachrichten schicken. Und da gibt es sozusagen die Post, ist das Betriebssystem dazwischen drin, die dann die Nachricht annimmt und wieder zustellt. Und hier dieses Annehmen und Zustellen macht dann das Betriebssystem. Und das hier hat man schon mit den Benutzerprozessen und Systemprozessen. Die Zustände von so einem Prozess, so mal die wichtigsten, die hier eine Rolle spielen, das ist klar, wenn ein Prozess erzeugt wird, geht er in den Zustand bereit über. Und bereit heißt, Prozess kann ausgeführt werden oder kann rechnen. Also Prozess kann auf CPU rechnen. Punkt ist, er kann. Er wäre bereit dazu. Aber wir haben ja gesagt, die Prozesse, wir haben nur einen Kern oder eine CPU oder wenn wir einen besseren Rechner haben, haben wir vielleicht vier Kerne. Das heißt, ich kann maximal vier Prozesse in dem Fall haben, die parallel ausgeführt werden können. Laufend heißt, der Prozess, dem ist die CPU zugeteilt und der darf jetzt rechnen. Möglicherweise jetzt hat 100 Millisekunden oder 200 Millisekunden, je nachdem. Und dann ist so, der Prozess typischerweise, der läuft nicht von Anfang bis zum Ende, sondern der läuft immer so eine kurze Zeit. Und wenn man sich das von der Zeit her anschaut, wenn das hier die Zeit ist, die hier abläuft, dann kann man sagen, ja, der Prozess P1 läuft jetzt ein Stücklein, dann läuft der Prozess P2 ein Stücklein, und so weiter, dann kommt wieder der P1 dran, dann ist aber wieder das Betriebssystem dran, also BS oder OS, Operating System und so weiter. Jeder bekommt immer so einen Teil davon. Und das kann also hier beispielsweise sein, ja, 100 bis 200 Millisekunden, je nachdem, wie groß man diesen Slot wählt. Und wenn dieser Slot erschöpft ist, dann entzieht man ihn und reiht ihn in die Liste der Bereiten wieder ein. Und sagt, jetzt kommt aber aus der Liste der Bereiten, kommt wieder ein anderer dran. Und so kommt in jeder Prozess, der bereit ist, kommt immer wieder mal dran und hat damit einen Fortschritt. Dann ist aber so, ein Prozess kann beim Ausführen darauf stoßen, ich möchte jetzt Daten von der Festplatte übertragen, einen ganzen Block. Und das geht aber jetzt nicht so schnell, sondern da muss man ja eine Zeit lang warten. Und dieser Prozess wird jetzt wartend gesetzt, bis dieser Block übertragen wird. Und es dauert ja typischerweise doch etwas länger, bis die Platte an der Stelle angesteuert wird, bis dann der Block gelesen wird, bis der Block im Arbeitsspeicher ist. Also da vergehen schon Sekunden, bis das passiert. Unter Umständen mehrere Sekunden. Während der Zeit ist der Prozess hier wartend. Wenn die Übertragung wieder abgeschlossen ist, dann wird er wieder eingereiht in die Bereiten und dann kann er wieder zugeteilt werden. Und da gibt's also hier diese zwei Dinger hier, diesen Dispatcher und Scheduler. Und der Scheduler ist dafür zuständig, aus der Liste der Bereiten einen auszuwählen, der als nächster rechnen darf. Also hier Auswahl, also melden, keine Ahnung, wie ich dort kam. Das können Sie durchstreichen. Man könnte hier besser sagen, auswählen. Und hier auswählen. Auswählen. Des Prozesses. Der als nächstes rechnen darf. Und wie der kann das machen, abhängig davon, wie lange jemand schon im Zustand bereit gewartet hat. Man kann sich überlegen nach der Priorität. Und da kann es auch beispielsweise sein, wenn Sie an das Audio, an das Musikabspielen denken, dann kann es sein, dass mit dem Prozess verbunden ist, der muss alle so und so viele Millisekunden drankommen, damit Sie Ihr normales Audio-Hörvergnügen auch haben. Weil wenn er zu spät drankommt, dann zieht es das Ganze. Wenn er zu früh drankommt, dann kann es ihm passieren, dass der Puffer überläuft und er kann es nicht mehr so schnell ab, oder er muss schnell abspielen und Sie hören das Ganze halt im Schnelldurchgang. Also hier, das würde natürlich hier auch bei diesem Scheduler berücksichtigt werden. Und der Dispatcher, der ist jetzt dafür zuständig, alle relevanten Informationen vom Prozess in die ganzen Speicherbereiche von der CPU reinzuladen. Also beispielsweise den Prozesskontrollblock reinzuladen und zu sagen, so und jetzt wird es ausgeführt. Also der Scheduler macht nur die Auswahl und der Dispatcher ist für das Zuteilen zuständig. Und man sieht also hier, ich habe hier eine Liste, habe hier eine Liste. Hier brauche ich keine Liste, weil wenn ich nur einen Kern habe, dann rechnet halt immer nur einer. Und in jedem Zustand kann ich halt einen Prozess löschen und entfernen. Und dann verschwindet er aus meinem Zustandsdiagramm. Jetzt haben wir hier noch einen interessanten Punkt, die Prozessorzuteilung. Ah ja, genau. Da ist es so, es gibt hier diese drei Listen und Zeitscheiben oder Slots. Dieses Zeit-Multiplex-Verfahren, das haben wir ja schon mal kurz angesprochen. Wenn Sie hier die Zeit haben, also hier auch, dass hier mal P1 drankommt, dann hier P2, dann hier P3, dann kommt wieder P2 dran, dann kommt vielleicht wieder P3 dran und dann wieder P1, weil es kann ja sein, dass P1 eine niedrige Priorität hat. Und das wäre also hier genau diese Warteschlange. Hier sind die Rechenbereiten, wenn die Zeitscheibe abgelaufen ist. Also hier Ablauf. Also hier Ablauf der Zeitscheibe. Dann wird er hier wieder eingereiht hinten. Und der nächste kommt dran. Und so weiter. Dann ist es natürlich so, wenn er hier beispielsweise drucken will, also hier Druckauftrag wird initiiert. Und da ist es jetzt so, dass der natürlich jetzt warten muss, bis der Druckauftrag fertig ist. Und da kann es jetzt passieren, dass er hier jetzt mal eingereiht wird. Und dann, wenn der Druckauftrag beendet ist, dann wird er hier wieder bei den Rechenbereiten eingereiht. Genau. Ja, das Ganze ist so, unter Unix gab es mal so die Möglichkeit, Prioritäten als Anwendungsprogrammierer zu verändern. Das wurde aber dann ziemlich eingeschränkt und Sie können es in einem bestimmten Maß verändern, aber Sie können jedem Prozess, sage ich mal, eine gewisse Qualität mitgeben. Und beispielsweise eine Qualität wäre jetzt sowas wie eine Audioanwendung. Sie würden sagen, das ist eine Kategorie Realzeitanwendung, weil das muss ja in Echtzeit reagieren. Dagegen jetzt beispielsweise Ihr Tabellenkalkulationsprogramm ist kein Echtzeitprogramm. Und auf die Weise kann man also versuchen, das ein bisschen zu steuern. Und was aber dann typischerweise schon immer nur eine Rolle spielt, wie lange wartet der schon, wie viel Anteil vom CPU hatte er in der Vergangenheit schon, und dementsprechend wird die Priorität runtergesetzt, wenn er viel hatte. Wenn er wenig hatte, wird die Priorität vom Betriebssystem automatisch immer wieder höher gesetzt. Das heißt, die Priorität ist keine feste Priorität, sondern eine dynamische, die sich mit der Zeit ändert. Und man hat oft nicht eine Warteschlange, sondern mehrere. Und je nach Prioritäten und versucht dann aus diesen mehreren Listen einen auszuwählen. Nein. Es gibt eine, und wenn ein Kern frei wird, dann entscheidet das Betriebssystem, welcher Prozess kommt als nächster dran. Und es gibt natürlich auch solche Art von Betriebssystemimplementierung, wo man sagt, naja, ich habe jetzt so viele Kerne, den einen Kern, der wird fest fürs Betriebssystem einer reserviert, damit das Betriebssystem möglichst schnell immer drankommt. Und weil sonst muss es ja auch immer schauen, bis es drankommt. Also es kann ja sein, dass hier wirklich so ein Bruchteil von Millisekunden, dass dann eine Zeitverzögerung eintritt. Und man könnte dann, gut, bei Vieren macht man das nicht, aber wenn Sie jetzt sehr viele haben, könnte man sich das schon vorstellen. Und dann gibt es natürlich die Suspendierten. Und das sind oft diese Ausgelagerten. Wenn Sie beispielsweise jetzt Ihr Textsystem verwenden, aufrufen und dann machen Sie aber lange Zeit nichts damit. Das heißt, Ihr Textsystem würde immer warten auf Nutzereingabe. Und das würde ja dann effektiv Speicher verwenden. Und jetzt wird es ausgelagert auf die Festplatte. Also hier Auslagerung aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte. Und wenn Sie dann das später wieder aufrufen, dass Sie sagen, dann dauert das manchmal lange Zeit. Sie klicken drauf und es tut sich nichts. Und Sie sehen nur, dass, also am Laptop sehen Sie es ja immer ganz gut, dass dieses Zeichen, also dieser Sensor für die Disk, der flackert ständig. Und das ist genau die Situation, wo dann die entsprechende Information über den Prozess beziehungsweise auch der ganze Programmcode wird von der Festplatte wieder reingeladen. Und wenn es dann im Arbeitsspeicher wieder drin ist, dann ist er wieder rechenbereit. Und das kann natürlich schon eine Verzögerung von mehreren Sekunden dauern, bis dann irgendwann mal die ganzen Daten wieder drin sind. Und das ist so der Grund mit diesem Swap-Out, Swap-In. Also man lagert Prozesse aus, die momentan oder lange Zeit nicht verwendet worden sind. Und das weiß man ja, wenn ein Prozess ist, der auf Dateneingabe wartet von der Tastatur. Und es kommt einfach nichts vom Benutzer. Kein Mausklick und nichts. Und dann kann er es natürlich irgendwann mal rausschmeißen. Aber es wird nichts zerstört. Also der macht genau an der Stelle wieder weiter, wo er es unterbrochen hat. Also es ist nicht so, dass da Sachen verloren geht. Das Letzte, was wir jetzt noch kurz ansprechen können, sind diese Unterbrechungen. Und das ist ja auch das, was wir ja schon beispielsweise gesehen haben mit der Zeitscheibe. Und man kann sich das so vorstellen, Unterbrechungen, welche treten auf? Beispielsweise eine Rückmeldung vom Ein-Ausgabegerät, es ist fertig. Oder die Zeitscheibe ist abgelaufen. Das heißt, es kommt ein anderer dran. Die haben 100 Millisekunden gekriegt und die 100 Millisekunden sind erschöpft. Oder, was natürlich auch passieren kann, eine Division durch Null. Das ist ja nicht erlaubt. Das heißt, da macht der Rechner ja nicht weiter. Da hört er sofort auf. Für bei dem Programm. Also nicht als Ganzes, sondern nur bei dem Programm. Das heißt, bei dem Prozess. Die Unterbrechungen werden durch die Hardware generiert. Und man kann sich das Ganze jetzt so vorstellen. Ich habe jetzt hier beispielsweise den Prozess A. Und der läuft. Und jetzt kommt eine Unterbrechung. Also hier Unterbrechung. Und diese Unterbrechung, das kann beispielsweise die Zeitscheibe ist erschöpft. Was hier passiert, dann habe ich hier auf der Ebene habe ich auch das Betriebssystem. Dann geht er jetzt, springt er in das Betriebssystem rein. Und was er hier macht, den Speichern, also hier Speichern, Zustand von A. Und das ist genau die, was er da in den Prozesskontrollblock reinspeichert. Dann kommt das Betriebssystem hier und das macht jetzt halt hier die Unterbrechungsbehandlung. Das schaut jetzt zunächst mal nach, was ist jetzt die Ursache von dieser Unterbrechung, die da aufgetreten ist. Dann, wenn es die festgestellt hat, beispielsweise er speichert alle noch relevanten Daten da rein, beziehungsweise führt noch so eine Unterbrechungsbehandlung durch, falls nötig ist. Und dann habe ich hier Auswahl neuer Prozess. Wir nehmen jetzt an, und das macht hier der Scheduler, wir nehmen hier an, dass er hier B ausgewählt hat. Und das heißt also hier, er führt so ein Laden von B durch. Also hier Laden von B. Und das ist genau die Information, die also den Zustand, der im Prozesskontrollblock ist. Und das macht genau dieser Dispatcher. Und weiterhin fortsetzen von B. Also hier fortsetzen von B. Und dann geht's hier weiter. Das Fortsetzen von B findet genau an der Stelle statt, wo er vorher unterbrochen worden ist. Weil der B wurde ja auch irgendwann unterbrochen. Und beispielsweise, wenn wir vorher hier hatten, wenn man sagt, der B, dann mache ich genau dasselbe. Ich speichere den Zustand von B und irgendwann später lädt man das und macht genau an der Stelle wieder weiter. Und das ist genau das, wenn man hier, gut, Division durch Null, da macht er natürlich nicht mehr weiter. Aber bei dem hier und bei dem hier macht er genau an der Stelle weiter. wo er unterbrochen worden ist. Es ist keine Information verloren gegangen und die Unterbrechungsbehandlung, die ist dazu da, um den Typ der Unterbrechung festzustellen und es stellt auch fest, ob die Unterbrechung momentan akzeptiert wird oder nicht. Man kann ja am Programmablauf so steuern, dass man sagt, zu dem jetzigen Zeitpunkt macht man sehr wichtige Ausführungen. Niedrige Prioritäten, also Unterbrechungen mit niedriger Priorität werden nicht akzeptiert. Und das ist genau das, was Sie im BIOS oft einstellen können, wo Sie sagen, mit den Interrupt-Händlern können Sie die Nummern vergeben und können dann auch vergeben, welche Unterbrechung eine andere unterbrechen darf. Damit würde man alles zu Betriebssysteme beenden und wir würden nächstes Mal weitermachen bei den Grundlagen zur Programmierung und bei den Algorithmen. Dann Dankeschön, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und dann sehen